Deutschlandfunk. Corso. Kunst und Pop.
Next Level heißt das Festival für Computerspiele, das ab heute bis Sonntag in Essen stattfindet, zum 10. Mal. Und das ist nicht etwa ein Treffen von Baller-Nerds, sondern das wird von Kulturbehörden der Stadt und des Landes veranstaltet und vom Grimme-Institut oder von Kunsthochschulen unterstützt. Und in den Veranstaltungen geht es um Games und rechtsradikale Communities, um kritische Spiele, etwa zum Thema Klimawandel, oder um Computerspiele als soziale Experimentierräume. So ist der Vortrag Let's Play Politik untertitelt von zwei Wissenschaftlern des Bochumer Center for Advanced Internet Studies, deren eine ist Dr. Josephine Schmidt, und sie begrüße ich zum Corso-Gespräch. Willkommen.
Hallo.
Games als soziale Experimentierräume, heißt das, es erweitert unseren Horizont, wenn wir auch einfach mal Heckenschützen sein können?
Na, wir können uns auf jeden Fall in ganz anderen Rollen ausprobieren als die, die wir im Alltag ausfüllen können. Also wir können, natürlich können wir der Terrorist sein, wir können der Polizist sein, wir können aber auch im Rahmen von, wir können auch irgendein Monster sein, was durch eine virtuelle Landschaft läuft und da eben ganz andere, ein ganz anderes Aussehen ausprobieren, was wir im Alltag, was mit Alltag mit sehr hohen Kosten verbunden wäre. Wir müssten zum Friseur gehen, uns Kostüme zulegen, und das geht eben mit ein paar Klicks auf dem Computer viel einfacher.
Wenn es dann in einem Spiel wie Call of Duty in einem fiktiven Konflikt gegen Dschihadisten und russische Soldaten geht oder man in ähnlichen Spielen eben Feinde besiegen muss, wie verhält sich es dann mit den Feindbildern, die da in der Regel zugrunde liegen? Also sind die oft stereotyp, bis vielleicht bedenklich, oder wird da auch was Komplexeres vermittelt?
Wir finden häufig tatsächlich stereotype, vereinfachte Darstellungen. Also beispielsweise, wenn es eben um die Darstellung von Hautfarben oder von Figuren anderer Hautfarbe geht. Also da zeigen eben verschiedene Studien, dass Figuren anderer Hautfarbe auch häufig als aggressiver und als Feinde dargestellt werden. Also das können natürlich auch bestimmte Stereotype fördern, indem wir eben verschiedene, indem Menschen verschiedene Hautfarbe oder Figuren verschiedene Hautfarbe mit bestimmten optischen Erscheinungsbildern verbunden werden. Also wenn eben die arabischen Muslime in Call of Duty auf eine bestimmte Art und Weise dargestellt werden. Oder wenn wir Frauen haben, die sexualisiert dargestellt werden. Das betrifft jetzt nicht unbedingt ein Feindbild, aber letztlich Zugehörigkeiten zu anderen Nationen im Spiel oder zu Feindgruppen wird eben über Stereotype, Äußerlichkeiten tatsächlich auch abgebildet.
Und wenn wir von positiven Möglichkeiten ausgeben, also könnte es auch sein, dass leidenschaftliche Gamer ein Stück politische Bildung auch genießen über solche Spiele?
Das hängt, glaube ich, ganz davon ab, welche Spiele sie Klar. spielen und welchen Kontexten sie diese Spiele spielen. Also es gibt natürlich, also wenn man das mal so auf einer ganz abstrakten Ebene betrachtet, dann finden politische Akteure, wie wir sie aus dem Alltag kennen, also beispielsweise, weiß ich nicht, Parteien, Parlamente, Regierungen eher weniger in Spielen statt oder sind eher ein bisschen unterrepräsentiert, was wir, wenn wir mal tatsächlich einen Bürgermeister haben, der eine Rolle spielt, oder wir selber als einer agieren, wie zum Beispiel in SimCity der Fall wäre, dann hat das aber eher mal so ein bisschen so eine gottähnliche, distanzierte Perspektive, oder wie wir es in Aufbau- und Simulationsspielen wie Anno oder Siedler finden. Da bauen wir ja eine Stadt auf, aber können eben auch bestimmen, wo das Korn wächst und wo der Wald steht. Und das ist ja weniger eine, also kann man aus einer politischen Perspektive auch bestimmen, aber trotzdem befinden wir uns da ein bisschen in einer anderen Rolle. Und wenn wir tatsächlich Verweise auf politisches Geschehen finden, sind das ganz häufig negative Verweise. Also, dass wir eben den Soldaten, den Terroristen, den Verbrecher haben, der eine Rolle spielt und der verfolgt wird. Also die Frage ist eben, was das bedeutet eben für die eigene Wahrnehmung von politischen Institutionen in der normalen Welt, wenn wir eben in einem Computerspiel im Wesentlichen eine negative Konnotation vorfinden. Also insofern ist das natürlich eine Frage.
Haben Sie auch eine Antwort?
Eine Antwort habe ich, also auf diese Frage konkret kann ich höchstens ableiten aus Forschung, die man überhaupt eben zu Medienwirkung in Bezug auf Stereotype und Vorurteile finden kann. Und dann kann das natürlich einen Einfluss haben auf die eigene Wahrnehmung, wobei das natürlich auch wiederum abhängig von den Voreinstellungen der Spielenden und dem sozialen Kontext, in dem man sich bewegt, Vorerfahrungen und so weiter und so fort. Aber letztlich wirft das natürlich eine besondere Perspektive darauf. Aber wenn wir es eben aus einer politischen Bildungsperspektive betrachten, dann finden wir ja auch immer mehr Anleihen aus Spielen oder auch so Gamification-Elemente eben in tatsächlich Angeboten der politischen Bildung. Also sei es eben in Form von Serious Games oder sogenannten Civic Games, wo man eben auch tatsächlich lernen kann über historische, soziale, kulturelle Kontexte.
Wo werden die eingesetzt?
Da gibt es Plattformen im Internet, da gibt es zum Beispiel die Plattform Games of Change, wo es eben verschiedene Spiele zu verschiedensten gesellschaftspolitischen Themen gibt, die man da auch kostenlos spielen kann. Und ansonsten werden auch Spiele zunehmend mehr in der politischen Bildung eingesetzt.
Ja, und wahrscheinlich geht es auch immer so um eine Balance zwischen Entertainment und Bildung. Also es gibt auch Spiele wie Far Cry, wo die Gamer gegen Diktatoren und möchtegern Weltherrscher antreten. Aber das ist dann letztlich auch nur ein Abenteuer. Also es wird dann auf das Unterhaltsame schnell reduziert. Müsste man Spiele dann anders designen und sie politischer machen? Ist das ein ungenutztes Potenzial?
Man kann Spiele anders designen, man kann natürlich auch mehr gesellschaftspolitische Inhalte zum Gegenstand machen, aber die Frage ist, ob Spielerinnen und Spieler dann noch Spaß daran haben, die zu spielen, weil genau dieser Entertainment-Aspekt natürlich auch derjenige ist, der anzieht, der so eine gewisse kathartische Funktion natürlich auch hat. Die Frage ist halt, warum politische Bildung nicht auch unterhaltsam sein darf und ob man nämlich genau deswegen das zum Gegenstand von Bildung macht. Und auf der anderen Seite bietet der Einsatz von Spielen im Bildungskontext natürlich auch die Variante, viel stärker noch lebensweltliche Bezüge für die Jugendlichen beispielsweise herzustellen. Also indem ich nämlich konkret etwas nehme, mit dem sie sich auch sehr viel in ihrem Alltag befassen, zeige ich ja ein gewisses Interesse an deren Lebenswelten und kann somit auch Relevanz von Themenfeldern viel besser deutlich machen vielleicht. Also es gibt ja auch Spiele, in denen gesellschaftspolitische Probleme und Aspekte dargestellt werden. Also es gibt das Spiel, es ist ein englischsprachiges Spiel, Papers, Please, wo es eben um Migration und Migrationspolitik geht, wo man in der Rolle eines Kontrolleurs an der Grenze ist, der die Papiere von Einreisenden kontrolliert. Und man könnte Spiele, die solche Themen behandeln, natürlich auch zu einem Aufhänger für eine Diskussion im Schulunterricht oder auch im außerschulischen Bildungskontext machen.
Sagt Josephine Schmidt vom Bochumer Center for Advanced Internet Studies, die auch sprechen wird jetzt beim Next Level Computer Game Festival ab heute bis Sonntag in Essen. Danke fürs kurze Gespräch.
Vielen Dank.